mit Gedanken. Das ist nicht nur Jakobus oder Johannes. Petrus, ich habe letztes Mal hier über Petrus gepredigt. Petrus war auch solcher Typ. Ja? Das klassische Beispiel von Petrus ist in Matthäus 6. In Matthäus 6 hat Petrus eine Offenbarung, wer Jesus ist. 3 Verse danach, Jesus sagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, ich werde dort viele leiden. Und Petrus kommt zu Jesus und sagt, nein, Herr, das würde nie passieren. Und dann Jesus sagt, geht hinter mir, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was Menschen ist. Das war das Problem mit den Jüngern von Jesus. Sie denken, oder ihren Sinne ist nach was Menschen ist. Und so war auch Jakobus und Johannes hier mit dieser Anfrage. Sie haben in ihrem Kopf eine Vorstellung, was bedeutet, Reich Gottes zu kommen. Und nicht nur die beiden, sondern alle Juden mit Jesus und auch Judas Iskariotes hat eine bestimmte Vorstellung, was bedeutet der König von Jesus in dieser Erde. Und sie denken über politische Regierung, sie denken über diesen messianischen Aspekt, dass der Messias ausfüllen sollen. Und das war der Grund für diese Bitte, für diese Anfrage. Und die Antwort von Jesus zeigt uns, dass Jesus versucht, seine Jünger genau in die richtige Gedanke zu bringen. Und ich frage euch, ist Jakobus und Johannes nicht Kinder Gottes? Oder Petrus in Matthäus 6 nicht Kinder Gottes? Nein. Natürlich sind sie Kinder Gottes. Natürlich sind sie schon neu geboren. Sie haben schon einen Verstand, wer Jesus ist. Aber sie haben noch nicht den richtigen Gedanken. Sie haben noch nicht den richtigen Fokus. Weißt du, Jesus sagt, dass wenn unsere Augen gut ist, dann unser Leib auch gut ist. Und wenn Jesus spricht über unsere Augen, er spricht über unseren Fokus. Wo, in welche Richtung schaust du? Johannes und Jakobus hier, sie schauen in die Richtung von ihren eigenen Dingen, von ihren eigenen Interessen. Deswegen sagt Jesus, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Welche Kelch meint hier Jesus? Welche Taufe meint hier Jesus? Weißt du, in hebräischen Gedanken ist ganz normal, dass du hast die zwei Fragen mit der gleichen Bedeutung. Und hier ist genau das. Kelche und Taufe hier meint Jesus die gleiche Ding. Aber dann, was meint er? Ah, ist das der Taufe in Wasser? Nein, das ist nicht die Taufe in Wasser. Ist das der Taufe in Heiligen Geist? Nein, das ist auch nicht, was Jesus meint. Welche Taufe oder welche Kelche ist das? Das ist die Taufe oder der Kelch von diesem Weg des Kreuzes, diese Jüngerschaft der Taufe. Was bedeutet das? Weißt du, ich habe immer gesagt, dass die Kreuz, und ich sage das oft, weil das ist wichtig, dass wir verstehen das. Die Kreuz hat zwei Aspekte. Ein erster Aspekt ist dieser Ersatzaspekt. Jesus hat den Preis für uns bezahlt. Vollpreis. Wir müssen nicht zahlen. Ist vollkommen bezahlt. Aber es gibt einen zweiten Aspekt. Und dieser zweite Aspekt ist der Aspekt von Identifikation. Was Paulus meint, ich bin mit Jesus gekreuzt. Oder was Jesus auch meint: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugnet er sich selbst und nimmt sein Kreuz auf und folgt mir nach. Das ist, was Jesus hier meint. Könnt ihr diese Kelch trinken von Jüngerschaft? Könnt ihr in diese Taufen gehen, wo ihr ihre eigenen Interessen in meine Autos lasst? Und weißt du, was ist interessant? Meine Tochter Isabella ist 4 Jahre alt. Wenn ich frage sie: Isabella, kannst du mein Auto nach Hause fahren? Sie würde sagen: Ja, Papa, kann ich. Das war die Antwort von Jakobus und Johannes. Sie haben keine Ahnung, was Jesus meint hier. Kannst du diese Kelch trinken? Ja, Herr, wir können. Na, kein Problem. Obwohl war Wahrheit in der Antwort, weil sie haben das wirklich in Wahrheit in Zukunft gemacht. Sie haben hier in diesem Zeitpunkt keine Ahnung. Und Jesus versucht, diese Wahrheit von seinem König zu zeigen. Aber diese Jungen, sie sind noch nicht in der Stelle, diese Dinge zu verstehen und zu leben und zu erfahren. Und Jesus sagt: Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre große Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch. So ein anderes Wort, was Jesus meint hier: Meine Könige reicht. Es gibt eine andere Kultur. Es gibt ein anderes Prinzip. Das ist nicht das Prinzip wie diese Welt. Weißt du, wenn du willst eine Hochposition in dieser Welt, du brauchst etwas. Was brauchst du? Geld, Macht, eine Position. Ja, nicht nur Geld. Also, weißt du, in dieser Welt, wenn du bist sehr intelligent, hast du auch Macht. Wenn du hast vielleicht Schönheit, hast du auch Macht. Du brauchst etwas in deiner Hand, die machst du größer oder besser als die andere. Das ist das Prinzip in dieser Welt. Du brauchst eine bestimmte Gabe, du brauchst vielleicht Geld, du brauchst vielleicht eine Autorität oder einen Status, dann du bist besser, ja, in dieser Welt als die anderen. Aber was Jesus meint hier: Nicht in meine König. In meine Königreich ist egal, wie intelligent du bist. In meine Königreich ist egal, wie viel Geld du hast. In meinem Königreich, die Prinzipien sind anders. Und die Prinzipien meines Königreichs ist, dass du klein bist. Und ich, Jesus, der Große bin. Dann, Johannes und Jakobus, kannst du wirklich Hochposition in meinem Königreich erreichen. Wenn ihr dieses Prinzip verstehen und lebt. Was Paulus meint: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft mögt, was der Wille Gottes ist. Johannes und Jakobus, sie sind noch nicht in dieser Stelle zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Und Jesus will, dass sie kommen. Jesus will, dass sie kommen. Komm zu mir, sodass ich verwendet euch. Ich will nicht nur eine Gemeinschaft von Geist mit euch haben. Gemeinschaft mit Geist bedeutet, wenn wir neu geboren sind. Wir haben Zugriff zu dem Vater. Aber ich möchte, sagt Jesus zu Jakobus hier und Johannes, Gemeinschaft auch mit eurer Seele, mit euren Gedanken, mit euren Emotionen, mit eurer Wille haben. Sodass ihr könnt prüfen, was der Vater will ist. Jetzt nächste Folie, bitte. Weißt du, in dem Alten Testament, wir haben auch ein Beispiel von einem Mensch, einem Mann, die auch zu einer bestimmten Position oder auch eine bestimmte Ziele hat. Das war Bileam. Kennst du die Geschichte von Bileam? Wenn du willst eine falsche Prophet sein, Bileam ist dein Vorbild, ja? Aber ich glaube, dass niemand will das, ja? Bileam ist ein Vorbild von einem falschen Prophet. Und die Geschichte von Bileam ist geschrieben in 4. Mose Kapitel 22, 23 und 24. Und ich gebe dir eine Hausaufgabe heute. Du liest diese drei Kapitel von Bileam und versuch zu finden, warum ist Bileam ein falscher Prophet? Was war seine Sünde? Wo hat er versagt? Weißt du, was ist die Geschichte? Es gab einen König, der heißt Balak. Und dieser König hat seine Männer an Bileam gesendet mit einer Botschaft, mit einem Angebot. Und das Angebot war, kommt Bileam und verflucht dieses Volk Israels. Und Bileam war in Midian. Und weißt du, Balak war ein König, ganz wichtig. Und sie sendet diesen Mann an Bileam. Weißt du, was Bileam macht? Bileam kommt vor den Herrn und er betet. Bileam war ein Mann, der könnte Gott hören. Er war ein Diener der Herr. Und dann er geht in Gebet und sagt, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sagt zu Bileam, du sollst nicht mit ihnen gehen und du sollst das Volk nicht verfluchen. Und was macht Bileam? Genau das, was der Herr sagt. Diese Männer kommen zurück zum Balak. Und dann Balak sagt, okay, jetzt ist neue, mehr wichtige Männer mit mehr Stern in ihre Schulter. Und mit mehr Geld, mit mehr Verheizung. Und sie kommen zurück zum Bileam. Und weißt du, was ich glaube, was passiert mit Bileam hier? Sein Herz macht so, dum, 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 dum. Weil das ist genau, was er will. Er will diese Ehre bekommen von diesem König. Er will dieses Geld, diesen Status, diese Herrlichkeit erfahren. Und was macht er? Er geht wieder in Gebet. Und er fragt den Herr, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sagt, jetzt du gehst. Siehst du, wo kannst du verstehen, dass dieser Mann ein falscher Prophet war? Warum der Neue Testament sagt, dass Bileam ist ein falscher Prophet dann? Und ganz interessant ist, dass Bileam geht dann und dort gibt es wie einen Berg und das Volk Israel ist ganz unter. Und er versucht, vor seine Ärzte verflucht oder segnet, er versucht das Gegenwart Gottes. Und er macht einen Altar. Er macht ein Opfer und der Herr spricht mit ihm. Und der Herr sagt, Bileam, jetzt habe ich keine Worte für dieses Volk. Und Bileam kommt und er gibt dann seine Worte. Und das ist eine Prophezeiung, das ist eine Segnung über Jesus, über den Messias. Bileam kommt, dann eine Zeit passiert, dann kommt er ein zweites Mal. Er macht wieder das Altar, er macht wieder das Opfer und er gibt eine zweite Segnung. Und ich frage euch, Warum ist Bileam ein Vorbild von einem falschen Propheten? Was hat er falsch getan? In Kapitel 24, Vers 1, er geht dann zum dritten Mal. Jetzt geht er die dritte Segnet. Und guck mal, was ist geschrieben, Vers 1 von 24. Und als Bileam sah, dass es gut war, in den Augen des Herrn Israel zu segnen, ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus. In dieser Wahrsagerei war der Platz, wo er hat immer das Gegenwart Gottes versucht, zu verstehen, was Gott will. Aber jetzt, das dritte Mal, er hat kein Interesse mehr in dieser Beziehung. Er hat schon verstanden, dass Gott eine komplett andere Richtung hat, eine komplett andere Prinzip, eine komplett andere Order hat. Deswegen ist für ihn jetzt nicht so interessant. Er braucht diese Beziehung nicht mehr. In anderen Worten, Bileam verachtet, was das Ziel Gottes war. Sondern richtet sein Gesicht zur Wüste hin. Und wenn wir gucken, seine dritte Prophezeiung in Vers 3, vor er seine Prophezeiung, seine Segnung gibt, schau mal, was er sagt. Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und er spricht der Mann mit geöffneten Augen. Es spricht der, der das Wort des Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt mit enthüllten Augen. Wo ist der Mittelpunkt von Bileam? Wo ist sein Fokus? Er versucht, Licht auf sich selbst zu bringen. Wenn ich dich frage, warum Bileam war ein falscher Prophet? Das war nicht, weil er hat eine falsche Lehre gegeben. Das war nicht, weil er hat eine falsche Prophezeiung gegeben. Und alle seine außenen Akte war korrekt. Er hat gefragt, das Herr, der Herr hat gesagt, geht. Dann er ist gegangen. Er will eine Frucht bringen. Und der Herr hat gesagt, bringt eine Segen. Und er bringt eine Segen. Sein Problem war in seinem Herz. Sein Problem war diese Sucht für seine eigene Ding, für seine eigene Interesse. Und dann ich frage mich, wenn Bileam ein Beispiel von einem falschen Prophet ist, wegen seinem Herz, weil er will bestimmte Positionen und Status haben. Und Johannes und Jakobus, gute Beispiele sind von Jünger von Jesus. Aber sie wollen auch einen bestimmten Status haben. Wo liegt der Unterschied zwischen Johannes und Bileam? Oder zwischen Judas und Jakobus zum Beispiel, weil Judas war auch solche Probleme. Judas hat auch versucht, seine eigene Interesse zu bringen. Wo liegt der Unterschied? Hast du schon das gedacht? Und für diese Antwort oder für diese Frage gibt es zwei Antworten. Und die beiden sind richtig. Die erste Antwort ist, es gibt keinen Unterschied von der Natur aus. Die Natur von Bileam ist genau die Natur von Renato. Oh, so schlecht bist du, genau so schlecht bin ich. Die Natur von Bileam ist genau die Natur von Jakobus und Johannes. Und genau diese Natur ist unsere Quelle, unser Problem am Ende. Weißt du, vor einer langen Zeit als Gläubiger, weil ich bin mit Jesus, seit ich 12 Jahre alt war, Ich habe gedacht, dass in dieser Welt gibt es zwei Typen von Mensch. Die Gute und die Schlechte. Und ich eine Teil von der Gute war. Und für eine lange Zeit habe ich geglaubt. Und das stimmt, was ich denke, dass es zwei Typen von Leuten gibt, die gut und die schlecht. Die einzige Ding, die war falsch in meinen Gedanken, ist, dass ich eine Teil von der Gute war. Die einzige Person, die wirklich gut ist, ist Jesus. Und alle anderen sind genau in der anderen Teile von dieser Geschichte. In der Schlechten. Von der Natur aus. Und ich glaube, also in Brasilien habe ich einmal die Möglichkeit, jemanden zu kennen, der eine Kriminale war. Er hat viele Leute getötet. Er war in dem Gefängnis von, ich glaube, 15 oder 20 Jahren. Und in dem Gefängnis hat er Jesus kennengelernt. Und weißt du, für solche Menschen, das ist schon klar für ihn, dass er gehört zu diesem schlechten Teil. Aber für uns, also ich habe niemanden getötet, ja. Wir denken, dass wir sind in dem guten Teil. Und das ist die Voraussetzung, in die Jüngerschaft zu kommen. Sobald wir diese Gedanken haben, ich bin der gute Teil, ich bin ein guter Mensch, wie Petrus, mit meiner starken Liebe. Ich kann diese Jüngerschaft nicht erfahren. Ich kann diese Taufe nicht erfahren. Ich kann diese Kelch nicht trinken. Und das ist der Grund, warum manchmal Jesus, wenn er sieht, dass in unserem Herz wirklich eine Hunger oder eine Düste vor ihm gibt. Er gibt uns manchmal schwierige Situationen, sodass wir können diese Dinge sehen. Ich finde es so gut, ich bin schon zum Schluss, ich finde es so gut, das Beispiel von Paulus. Weißt du, wenn du schaust, Paulus, er schreibt viele Briefe in verschiedene Punkte von seinem Leben. Ein paar Briefe sind ganz am Anfang seiner Laufe mit Jesus oder seinem Dienst. Ein paar Briefe sind, wenn er schon ein bisschen reifer war. Und andere sind genau am Ende seines Lebens. Und hier, ich habe drei Beispiele zu euch mitgebracht von den Gedanken von Paulus von ihm selbst. Die erste, er hat geschrieben, als das war einer von seinen ersten Briefen, zusammen mit Roma und Korinther, war einer von seinen ersten Briefen. Und dort er schreibt, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden. Aber wenn du laufst ein bisschen mehr mit Paulus in der Mitte von seinem Dienst, dann er schreibt in Epheser Kapitel 3, Vers 8, mir, den Allergeringste von allen Heiligen. Aber ganz am Ende seines Lebens, in Timotheus, er schreibt, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünde selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Weißt du? Je mehr Klarheit Paulus bekommt von Jesus, desto mehr er sieht seine eigene Situation. Dass er nichts schaffen kann. Und das ist genau das Prinzip, die Grundlage, die Voraussetzung, Jüngerschaft zu erfahren. Viele von uns, wir glauben, die wir schon in diesem Jüngerschaftsprozess sind, obwohl wir diese Voraussetzung noch nicht erfüllen haben. Und das ist sein Ziel für uns. Letzte Folie und dann mache ich schon den Abschluss. Ich habe gesagt, zu dieser Frage gibt es zwei Antworten. Ja? Die erste Antwort ist, es gibt keinen Unterschied zwischen Bilian und Jakobus und Johannes. Und das stimmt, in der Natur gibt es keinen Unterschied. Die Dinge, die treibt, die erste ist genau die Dinge, die treibt auch die zweite. Aber doch gibt es einen Unterschied. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, genau zu akzeptieren, diese Arbeit von Gott in unserem Leben. Jakobus, Johannes und Petrus und Paulus, sie sind alle gute Beispiele von Menschen, die haben wirklich eine hohe Stelle in dem Königreich geschafft. Weil sie einfach diese Demütig in ihrem Herz und in ihre Gedanken haben, diese Arbeit von Gott zu erfahren. Gott, ich will deine Wille. Ich will deine Arbeit. Ich will deine Gegenwart. Egal was. Und das ist der Unterschied. Bileam nicht, Judas auch nicht. Weißt du, alle falschen Propheten, sie haben normalerweise richtig angefangen. Sie haben richtig angefangen. Aber zu einem Punkt, wenn die Stunde kommt, von diesem Kelch zu trinken, von dieser Taufe zu erfahren, dann sind sie weg. Dann wollen sie nicht. Und jetzt genau zu der letzten, nächste Folie bitte, genau. Was ich meine mit dieser Predigt ist, genau, was ist die Quelle? Meine Brüder und Schwestern, ich sage das nicht nur von das Wort Gottes, aber auch von einer Erfahrung in meinem Leben. Vor vielen Jahren, ich habe bestimmte Gebet vor den Herrn. Und ich habe gefragt für Gabe und für bestimmte Dinge. Weißt du, das ist nicht falsch, für Gabe zu beten. Nein, genau das Gegenteil. Das Wort Gott sagt uns, dass wir sollen solche Dinge, für solche Dinge auch beten. Aber das Problem ist die Quelle. Warum willst du das? Und in meinem Beispiel, der Grund war auch falsch. Und manchmal, das sind die Dinge, die wir beten und beten und beten, ohne Ende. Ist das falsch? Es abhängt von der Quelle. Warum willst du das? Woher kommt diese Dinge in dein Herz? Und jetzt zum Abschluss, ich komme zurück zu meiner ersten Frage. Meine erste Frage hier in dieser Predigt war, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und jetzt, ich frage dir, warum willst du das? Von welcher Quelle? Wir brauchen das Licht Gottes durch seine Wort, um in unser Herz zu leuchten. Und uns unsere eigene Realität im Herz zu zeigen. Dieser Weg von Jungenschaft bedeutet, dass Gott möchte uns geistige Realität in unsere Denken, Emotionen oder Gefühlen und Willen geben. Und das bedeutet, wir verfolgen, was er verfolgt. Das hat mit Wille zu tun. Wir denken, was er denkt. Das hat mit Sinne zu tun. Und wir lieben, was er liebt. Und wir hassen, was er hasst. Und das hat zu tun mit Gefühl, mit Emotionen. Und das ist die Basis. Jungenschaft. Johannes, jetzt komme ich zurück zu Johannes und Jakobus. In dieser Situation, sie haben das noch nicht verstanden, was Jesus meint. Kannst du mein Auto fahren, Isabelle? Ja, Papa, kann ich, ja. Das war die Antwort von Jakobus und Johannes. Aber die Wahrheit war, dass Johannes und Jakobus, sie haben erlauben. Sie haben akzeptiert. Diese Arbeit von seiner Hand in ihren Weg, in ihre Gedanken. Und wenn Jesus zeigt uns diese Realität, weißt du, das ist wie du bist in Dunkelheit und du gehst nach vorne zusammen mit diesem Licht. Je mehr Licht du siehst, so desto mehr deine eigene Situation du siehst. Deswegen bist du demütig wie Paulus. Weil du bekommst mehr Klarheit auch von dir selbst. Und das ist dein Weg. Dich erfahre mehr und mehr. Und wenn Jesus dieses Licht zu uns bringt, ich kann zwei Antworten geben. Die erste Antwort sagt, nein, solche Menschen bin ich nicht. Ich bin nicht wie ein Bild. Solche Menschen bin ich nicht. Ich bin viel besser als viele andere. Und das ist der falsche Weg. Und der andere Weg ist, Jesus, du hast recht. Ich bin ein Mörder, weil ich habe Hass in meinem Herz. Weißt du, wir müssen lernen, die Sünde auszusprechen im Gebet, wie Jesus sagt. Wenn du Hass in deinem Herz hast, dann du bist ein Mörder. Und dann kommt vor Jesus und sagt, ich bin ein Mörder. Wenn du eine Sünde mit deinen Augen machst, dann du bist eine, wie sagt das auf Deutsch? Adulterus. Ehebrecher, genau. Dann du bist so. Kommt vor Jesus und sagt die Wahrheit. Weil das ist der Weg von Jüngerschaft. Das ist der Weg des Lichts. Und das hat er für uns. Amen. Gott segnet euch. Amen. Philipp jetzt, ja? Oder Ursula?
Vielen Dank, Renato. Immer wieder interessant, wie er zum Punkt, genau den Punkt kommt, der wichtig ist. Vielen Dank. Und jetzt